lese jetzt den Predigttext Lukas 5, Verse 36 bis 39 und ich lese nach der guten Nachricht. Jesus erklärte ihnen das Verhalten seiner Jünger noch weiter in Bildern. Niemand schneidet ein Stück von einem neuen Kleid ab, um damit ein altes zu flicken. Sonst hat er das neue Kleid zerschnitten und zu dem alten passt der Flicken von dem neuen gar nicht. Auch füllt niemand neuen Wein, der noch gärt, in alte Schläuche. Sonst sprengt der neue Wein die alten Schläuche, der neue Wein fließt aus und auch die alten Schläuche sind hin. Nein, neuer Wein gehört in neue Schläuche. Aber niemand, der alten Wein getrunken hat, wird danach neuen haben wollen. Denn er wird sagen, der alte ist besser.
Und ich werde mit uns beten am Anfang der Predigt. Lieber Herr Jesus Christus, wir leben davon, dass du mit uns redest. Und deshalb bitten wir dich jetzt, dass du das auch tust, dass du in unsere Herzen hineinredest und dass wir das Wort verstehen und fassen können und dass du es mir gibst, es richtig zu sagen. Amen. Niemand schneidet ein Stück Stoff aus einem neuen Kleid, um damit ein altes zu flicken. Und niemand füllt jungen Wein, der noch gärt, in alte Weinschläuche. Der Wein würde die Schläuche zerreißen und auslaufen. Liebe Gemeinde, Jesus erzählt wieder einmal ein Gleichnis. Und wieder einmal müssen wir angesichts seiner perfekten Logik sagen, wo er recht hat, da hat er recht. Er kennt sich aus in den kompliziertesten Dingen und auch in den einfachsten. Er ist offenbar beim Schneider gewesen und beim Winzer und er weiß, wie die Sache funktioniert. Was er sagt, hat Hand und Fuß. Nun trifft er mit dem ersten Beispiel vom alten und vom neuen Kleidungsstück im Besonderen uns Männer, die wir gerne an liebgewordenen Kleidungsstücken festhalten und nicht verstehen können, dass die Ehefrau sie heimlich in die Altkleidersammlung entsorgen will. Dabei sind sie doch noch so gut. Also ich und meine alte Outdoor-Jacke, also mein Anorak, wir haben uns aneinander gewöhnt. Ich habe sie vor ungefähr genau 32 Jahren gekauft. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich den Preis sah, bin ich blass geworden. Aber es war wirklich eine fesche Jacke und sie passte wie angegossen. Ich habe sie gekauft mit Genehmigung meiner Frau. Wir waren damals frisch verheiratet und sie war begeistert. Das Schöne an der Jacke ist, sie sitzt wie eine zweite Haut, sie ist bequem. Sie ist warm, sie hat dezente Farben, sie sieht immer noch modern aus, finde ich. Man könnte sagen, sie ist zeitlos. Aber irgendwann begann sie kaputt zu gehen. Erst an den Reißverschlüssen und dann im Innenfutter. Es gab Auflösungserscheinungen an den Ärmeln und manche Nähte sind morsch geworden. Und dann habe ich sie zur Arbeitsjacke umgewidmet. Sie funktioniert immer noch prächtig. Sie hat viele Taschen. Da kann man überall Nägel und Schrauben verstauen. Sie hält im Frost warm und auch schützt sie gegen Regen. Sie trägt inzwischen Farbspuren, weil ich öfter die Wohnung damit renoviert habe. Und beim Rosenschneiden haben die Dornen ihr übel mitgespielt. Sie hat auch Patina angesetzt. Aber sie tut noch ihren Dienst. Frauen haben keinen Sinn dafür. Sie gehen kalten Herzens zur Tagesordnung über und kaufen ein neues Sakko und eine Übergangsjacke und einen Trenchcoat für Regenwetter. Und das Schicksal der alten Jacke interessiert sie überhaupt nicht. Frauen sind lebenstüchtiger. Wir Männer sind romantisch. Ja, so ist es. Aber sogar ich käme nicht auf den Gedanken, einen Knopf von dem neuen Sakko abzuschneiden und auf die alte Jacke aufzunähen oder ein Stück von der neuen Übergangsjacke auszuschneiden und auf die alte Jacke aufzukleben, auf die brüchige Außenseite. Das hieße ja, gleich zwei Kleidungsstücke zu ruinieren. Dazu bin ich zu geizig. Wenn es denn gar nicht mehr gehen sollte, dann würde ich versuchen, die alte Jacke zu verschenken und mich dann an die neue zu gewöhnen und zu hoffen, dass sie mindestens auch 32 Jahre mir dienen wird. Das zweite Beispiel, Jesu ist ja genauso naheliegend. Wenn Traubensaft zu Most und Most zu Wein wird, dann verwandelt sich das Gebräu in einem geheimnisvollen Prozess in etwas anderes. Zucker wird zu Alkohol. Das geschieht in riesigen Weinfässern in kühlen Gewölbekellern. Da blubbert und zischt es, da brodelt und dampft es, da gärt und reift es. Und wehe, wenn man nicht genug Geduld hat und den jungen Wein zu früh auf Flaschen zieht. Wir haben einmal in Frankreich Urlaub gemacht und dort Cidre gekauft, diesen Apfelwein aus der Normandie, köstlich. Er kam aus der Kellerei eines alten Schlosses und war eine regionale Spezialität. Wir haben also eine der kostbaren Flaschen erstanden und sind zurück in unser Ferienhäuschen gefahren, in freudiger Erwartung auf einen angenehmen Schlummertrunk. Kaum hatte ich den offenen Kamin angeheizt, da tat es einen ungeheuren Schlag. Es war der Cidre. Er hat die Flasche buchstäblich zerrissen. Scherben überall, Cidre auf dem Boden, an der Decke, an den Wänden, nur nicht in unseren Gläsern. Und ich habe mich gefragt, war das die Hitze des Tages, die er nicht vertragen hat, oder das Kaminfeuer? Oder hatte die Flasche vielleicht einen feinen Sprung, den man vorher nicht gesehen hat? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war sowohl das Cidre als auch die Flasche hin zu nichts mehr zu gebrauchen. Also nicht nur alte Weinschläuche können platzen, auch dicke Glasflaschen kann dieses Schicksal ereilen, wenn der Gärungsdruck zu groß ist. Warum predigt Jesus solche Binsenweisheiten? Warum redet er über aller Welts Dinge, wo jeder nur nicken kann? Ist das nicht so, als würde ich euch hier Kochrezepte predigen? Ihr wisst es nicht wirklich, es ist nicht so. Weil die Gleichnisse Jesu immer einen doppelten Boden haben. Sie erzählen eine zweite, eine tiefere Geschichte, sie haben eine andere Bedeutung. Und so ist es auch hier. Jesus spricht diese an sich harmlosen Allerweltsbeispiele von alt und neu in eine angespannte Situation hinein. Es geht wieder einmal um die Frömmigkeit. Warum seine Jünger nicht fasten, fragen die Leute, sondern warum sie mit den Zöllnern feiern. Und meistens werden ja solche Fragen nicht unschuldig gestellt, sondern sie haben eine versteckte Anklage im Gepäck. Feiern im Zusammenhang mit Frömmigkeit, das ist immer ein bisschen suspekt. Fröhliche Lieder singen im Gottesdienst, womöglich noch mit Klatschen und Hände hoch, das ist ja eigentlich nicht ernst genug. Und es müsste doch Gesetz dazugehen. Ist Fasten angesichts der Weltlage nicht irgendwie angesagter als Feiern und Fürbitte nicht besser als Lobpreis? Die Pharisäer damals haben viel gefastet, sogar mehr als das Gesetz es verlangt hat, und sie haben sich dabei gut gefühlt. Und sie haben erwartet, dass Jesus und seine Jünger das auch machen. Wer fromm sein will, der muss das doch auch zeigen, dass er sich etwas kosten lässt. Aber Jesus hat nicht mitgemacht. Und er hat das so begründet, er hat gesagt, wenn Hochzeit ist, dann muss man doch feiern. Und wenn der Bräutigam da ist, dann wird gegessen und getrunken. Da kann man doch den Gürtel nicht ein Loch enger schnallen, sondern man muss in ein Loch weitermachen. Wo ich bin, sagt Jesus, da ist das Reich Gottes. Da kann man nicht fasten und den Kopf hängen lassen. Alte Kleider muss man wegwerfen und neuen Wein in neue Schläuche füllen. Ist doch klar, oder? Und ich sage euch, das hat bei den Pharisäern für mächtig viel Aufregung gesorgt. Wie ist das Gleichnis heute zu verstehen? Müssen wir jetzt auch über Fasten reden? Also ich persönlich faste fast nie, weil ich immer schon so aussehe, als würde ich ständig fasten und das bei bestem Appetit. Also ich lasse keine Mahlzeit aus. Ich fühle mich nicht kompetent, etwas zum Fasten zu sagen oder dazu Ratschläge zu geben. Außerdem meine ich, dass das Thema, um das es Jesus hier geht, viel weiter gesteckt ist. Es dreht sich nicht ums Essen. Es geht vielmehr ums Loslassen. Es geht ums Loslassen. Wir Eltern müssen das ja mit Schmerzen bei unseren Kindern lernen. Gestern waren sie noch süß und klein. Wir haben sie getragen auf dem Arm und plötzlich können sie Nein sagen und selber laufen. Heute wollen sie das Auto haben und eine Spritztour machen und morgen wollen sie am Ende noch heiraten und nach Australien ziehen. Wir müssen immerzu loslassen, Kompetenzen abgeben. Kluge Sprüche, die wir auf Lager haben, die müssen wir runterschlucken. Wir müssen Freiheiten einräumen. Auch die Freiheit, dass andere Fehler machen dürfen, obwohl wir alles besser wissen. Das ist schwer. Es geht ums Loslassen und darum, Neues zu wagen. Wenn wir das auf uns übertragen, auf uns als Gemeinde, ich glaube, das ist sachgemäß, weil das ja mit unserer Jesus-Beziehung zu tun hat, dann wird das Thema ein Dauerbrenner. Stellt euch vor, die Gemeinde der Zukunft trifft sich nicht um 9:30 sonntags morgens wie ihr hier, sondern sie trifft sich um 10. In manchen Gemeinden ist das eine Revolution. Oder wenn sie sich sogar um 10:30 trifft und die vorher alle noch miteinander frühstücken, bevor sie die Predigt hören. In der Gemeinde der Zukunft wird es vielleicht Hauskreise geben, die per Skype funktionieren. Kennt ihr Skype? Das ist das, wo die jungen Leute immer so von einem Kontinent auf den anderen miteinander reden mit ihrem Computer. Und man sieht immer das Gegenüber auf dem Bildschirm. Und so kann man auch Hauskreis machen. Die Teilnehmer sind nicht alle an einem Ort, weil der eine ist gerade auf Montage in Timbuktu und die alleinerziehende Mutter, die kann ihre Kinder gerade nicht alleine lassen, weil die krank sind. Ein Dritter muss zu Hause bleiben, weil er vielleicht einen Handwerker erwartet und der Vierte hat Semesterferien und ist bei den Eltern und der Fünfte wohnt hier in Heiligenstadt im betreuten Wohnen und dann muss man sich zusammenschalten und die schalten alle zusammen auf ihrem Bildschirm und dann hören sie, was die anderen so zu erzählen haben und sie beten zusammen und sie lesen das Wort. Geht auch. Ganz ungewöhnlich. Möglicherweise sitzt die Gemeinde der Zukunft auch nicht hintereinander wie ihr, sondern im Kreis oder im Rechteck und man sieht sich an, wenn man Gottesdienst feiert. Es kann auch sein, dass die Gemeinde der Zukunft in vielen Sprachen spricht, also Englisch und Spanisch und Farsi und Türkisch und Arabisch und natürlich auch Deutsch. Bei uns in Bayreuth ist das so. Also ich predige immer noch Deutsch, aber es wird auf Farsi übersetzt und wir haben alle möglichen Leute, die andere Sprachen sprechen, Deutsch nur gebrochen. Wir hatten letztes Jahr 19 verschiedene Nationalitäten bei uns in der Gemeinde. Das ist schon ziemlich viel. Alles unter einem Dach und das Dach heißt Jesus. Wir werden vielleicht enttäuscht sein, dass Dinge, die uns lieb sind, nicht mehr vorkommen. Aber die Gemeinde der Zukunft ist eine Gemeinde, die vom Heiligen Geist immer wieder verändert wird. Und sie wird sich hoffentlich nicht mit Konservieren und mit Flicken aufhalten, sondern sie wird Formen der Gemeinschaft finden, die an die Zeit angepasst sind. Die wird sich verändern. Und es wird immer wieder neue Geburtsschmerzen geben. Und wenn dann der versteckte Pharisäer in mir sagt, ich will aber um 9:30 Gottesdienst haben, ich will aber großer Gott, wir loben dich singen, ich will aber eine anständige Predigt hören, 30 Minuten von einem Theologen, ich will einen Hauskreis haben, der konstant bleibt und sich nicht ständig verändert, dann wird dieser Pharisäer in mir wohlmöglich empfindlich gestört werden. Denn es wird eine Generation kommen, die es anders macht, als mir das gefällt. Und die meine alte Jacke nicht geschenkt haben wollen. Es war in den 60er Jahren, im letzten Jahrhundert, in Kalifornien, da kamen plötzlich ein paar Hippies zu Chuck Smith in den Gottesdienst. Ganz zufällig, er war Pastor einer großen Gemeinde der oberen Mittelschicht, einer reichen Gemeinde mit einer schönen Kirche und bunten Glasfenstern mit schweren Eichenbänken und dicken roten Teppichen in den Gängen. Und plötzlich kamen diese jungen Leute mit den langen Haaren und nackten Füßen und bunten Kleidern und Blue Jeans. Und sie belagerten die Stammplätze der alten Gemeindeglieder. Und sie saßen manchmal sogar einfach auf dem Boden. Sie brachten ihre Gitarren mit und spielten neben der Orgelmusik ihre eigenen Lieder. Und sie wussten nicht, wie man sich im Gottesdienst benimmt. Aber sie waren gespannt auf die Bibel, weil sie die nicht kannten. Und sie waren gespannt auf die Predigt, weil sie in der Predigt die Liebe Gottes zu ihnen in Jesus spürten. Und so wurden es jeden Sonntag mehr. Und sie kamen und freuten sich, dass Gott sie lieb hat. Der Gemeinderat hat dann eine Sitzung einberufen und sich bei Chuck Smith beklagt. Die jungen Leute würden komisch riechen und sie wären auch ungewaschen. Sie ruinierten den Teppich und sie zerkratzten mit ihren Nietenhosen die Bänke. Er sollte endlich etwas tun, er sollte das verbieten. Chuck Smith hat dann die Gemeinde vor die Wahl gestellt und hat gesagt, entweder ihr lasst die Hippies weiterkommen und am Gottesdienst teilnehmen, oder sie werden gehen und ich auch. Einige der alten, eingesessenen Gemeindeglieder haben diese Veränderung nicht verkraftet. Für sie musste der Gottesdienst ruhig und andachtsvoll sein und nicht laut und fröhlich. Aber die Gemeinde hat sich mehrheitlich entschieden, die alten Kleider wegzuwerfen und neue Weinschläuche anzuschaffen. Sie haben die Bänke hinausgeworfen und haben die Hippies willkommen geheißen. Sie haben sie zu Jesus geführt und haben ihnen gedient und haben ihnen gezeigt, wie man als Christ mit Jesus lebt. Und das war der Anfang einer Erweckung. Und diese Erweckung ist bis nach Europa geschwappt, bis nach Deutschland, und wir haben sie auch kennengelernt bei uns. Bei uns lief das dann unter der Überschrift charismatische Bewegung. Jesus sagt dann noch diesen einen rätselhaften Satz am Schluss. Aber niemand, der alten Wein getrunken hat, will anschließend neuen. Der alte ist besser, wird er sagen. Darüber bin ich gestolpert. Das klingt nämlich fast so, als würde Jesus eine Rolle rückwärts machen und sagen, der Pharisäer hat doch recht. Die Tradition ist doch bekömmlicher als das Neue, das Wilde, das Unbekannte und Unerhörte. Meine Frau würde sich die Haare raufen und sagen, jetzt findet er auch noch eine biblische Begründung, um die alte Jacke zu behalten. Aber es ist nicht so. Jesus sagt ja eigentlich wieder eine Binsenweisheit. Er sagt, alter Wein ist besser als neuer. Er ist milder, bekömmlicher. Er hat ein viel reicheres Bouquet. Er ist begehrter und er ist auch teuer, viel teurer. Es gibt Wein, der 10, 20, sogar 30 Jahre gelagert wurde. Er ist selten und kostbar. Er wird für hohe Summen ersteigert und wer ihn gewinnt, der kann sich glücklich schätzen und hat ein besonderes Geschmackserlebnis vor sich. Merken wir etwas? Das Wörtchen alt hat hier plötzlich eine Wandlung mitgemacht von schlecht zu gut. Das alte Kleid taugte nur noch zum Wegwerfen. Der alte Wein dagegen ist etwas für Genießer. Er ist das Beste vom Besten. Und Jesus münzt das jetzt auf sich. Er ist nämlich der alte Wein. Alt, weil er von Gott kommt, der von Anfang an da ist und alles gemacht hat. Er ist viel milder als der Most der Pharisäer, weil er Gott kennt, der will, dass allen Menschen geholfen wird. Er ist kostbar, weil in Jesus Gott präsent ist, in seiner ganzen Fülle, in seinem ganzen Reichtum, in seinem ganzen Segen. Wer also das Original will, der wählt Jesus und nicht die religiösen Übungen oder eine Tradition oder Regeln oder eine Religion. Man kann das sogar ausprobieren. Jesus lädt dazu ein. Er sagt im Johannesevangelium: Prüft mich doch, ob nicht die ganze Fülle Gottes euch erfüllt, wenn ihr mir glaubt. Prüft mich doch. Und deshalb lade ich heute wieder zu ihm ein. Machen wir doch einen Schritt auf ihn zu. Beten wir. Vielleicht das erste Mal, vielleicht zum wiederholten Mal, vielleicht zum 10.000. Mal. Beten wir. Meistens haben wir ja nur eine verschwommene Ahnung von der Fülle, der Freude und der Kraft Jesu. Aber dieser Glaube, der vielleicht klein in uns keimt, der soll ja Erfahrung werden. Und er soll in alle Lebensbereiche und in alle Tiefenschichten, in alles, was wir erleben, vordringen. Und dazu lädt Gott uns ein, heute, heute Morgen. Und er tut das wie ein morgenländischer Straßenverkäufer. Und ich sage das mit dem Propheten Jesaja: Hey, ihr Durstigen, alle, kommt her zum Wasser. Kommt her, auch wenn ihr kein Geld habt. Kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld, kauft Wein und Milch. Es kostet nichts. Warum gebt ihr Geld aus für Brot, das gar keins ist? Den Lohn eurer Mühe für das, was niemand satt machen kann. Hört doch auf mich, dann bekommt ihr das Beste, dann esst ihr euch an Köstlichkeiten satt. Hört auf mich und kommt zu mir, dann lebt eure Seele auf und ich schließe einen ewigen Bund mit euch. In Jesus haben wir das leibhaftig. Amen.